HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen zu den Gesprächen am Feiertag, an diesem Karfreitag, dem Gedenktag des Todes von Jesus von Nazareth. Ein ernster Tag, wo einmal im Jahr das Leid, das Menschen durch Menschen erleiden, im Mittelpunkt steht. Das Kreuz ist für viele Menschen durch die Jahrhunderte ein Symbol für die Härten des Lebens, für die Ungerechtigkeiten, für die Schicksale gewesen, die jeder erfahren kann. Die Zusage, die sie im Glauben gefunden haben, ist die, dass der Gott, an den sie glauben, in dieses tiefe Leiden des Menschen, also in Gewalt und Tod mit hineingegangen ist und sich so mit Menschen im Leid solidarisch zeigt. Das hat glaubende Menschen immer wieder stark gemacht, selber im Leid aufrecht zu bleiben, nicht allein zu sein. Mit diesem Stichwort sind wir beim Thema von Lebenswert heute. Wir werden bei dieser Ausgabe der Gespräche am Feiertag erkunden, was uns in unseren persönlichen Krisen stark macht, was uns hilft, wieder Schritte ins Leben zu finden. Woher kommen die Kräfte, mit denen wir Krisen meistern? Und was hilft uns, was lässt uns dann weitergehen? Die Wissenschaft hat für die Widerstandskraft, mit der wir Krisen meistern, ein Wort gefunden, das wir am Ende dieser Sendung mit ganz vielen eigenen Lebenserfahrungen werden füllen können. Und dieses Wort heißt Resilienz. Es meint das, was uns stark macht in einer Krise. Und dazu interessieren uns wie immer heute Ihre Erfahrungen. Was hat Ihnen geholfen, eine Krise zu meistern? Sei es eine Trennung, ein Jobverlust, eine schwere Diagnose, vielleicht der Übergang in eine andere Lebenssituation. Was mir in der Krise geholfen hat, wieder ins Helle zu finden, diese Resilienz, das ist unser Thema. Sie können wie immer anrufen und uns berichten, was das für Sie einmal war, in welcher Situation etwas für Sie hilfreich war. Und ich sage Ihnen die Telefonnummer jetzt zum ersten Mal und werde sie auch noch ein paar Mal wiederholen. 069 155 6126. Meine und Ihre Gesprächspartnerin dazu ist heute die Beraterin und Resilienztrainerin Monika Gruhl aus Osnabrück. Sie hat unter anderem ein Sachbuch beim Herder Verlag geschrieben über die Resilienz mit dem Untertitel Krisenmeistern mit innerer Widerstandskraft. Zunächst mal einen schönen guten Tag, Frau Gruhl, und vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Guten Tag.
Sie sind in Deutschland die namhafte Resilienzexpertin, Resilienztrainerin. Was war für Sie eigentlich ein Anlass oder gab es einen Anlass, sich besonders dafür zu interessieren, was Menschen durch eine Krise führt?
Ich war beruflich tätig als Sozialpädagogin und Lehrerin in der Erwachsenenbildung und habe viele Themen bedient, von Kommunikation über Konfliktmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Und als ich über das Thema Resilienz wirklich gestolpert bin, da habe ich entdeckt, das ist die Brücke für all die unterschiedlichen Themen, die ich mache. Und ich hatte endlich mein Dach, unter das ich diese Themen eben subsumieren konnte.
Mhm. Gibt es in Ihrem Leben Bedarf für Resilienz?
Immer. Denn Resilienz ist ja nicht nur in den ganz existenziellen Krisen vonnöten, sondern auch da, wo so die kleinen Widrigkeiten des Alltags eine Rolle spielen. Und mit denen haben wir es ja ständig zu tun. Mhm.
Frau Gruhl, wenn man es mal kurz definiert, was bedeutet Resilienz?
Es ist eigentlich ein Sammelbegriff für alle die Kräfte und Fähigkeiten, die wir nutzen, um Krisen zu meistern, um die Widrigkeiten des Lebens zu meistern. Und zwar so, dass wir langfristig davon uns wieder erholen können. Das heißt, dass wir langfristig nicht beeinträchtigt sind. Mhm. Und was viele Menschen, von denen man im Nachhinein sagen kann, dass sie resilient sind, was sie dann sagen, ist, dass sie durch diese Art, mit der Krise umzugehen, gereift sind, gewachsen sind, dass sie also einen Zuwachs an ihrer Persönlichkeit erfahren haben.
Gibt es eine Bedeutung dieses Wortes, Resilienz?
Es bedeutet eigentlich Zurückschnellen. Also ich würde es am ehesten übersetzen mit Elastizität. Mhm. Sehr häufig wird es verkürzt auf Widerstandskraft, aber das ist nur ein Teil.
Wo ist da der Unterschied?
Bei der Widerstandskraft, wenn Sie Widerstandskraft aufbringen, dann haben Sie ganz viel aggressive Kraft im Grunde genommen. Es kostet Sie unglaublich viel Energie. Und manchmal ist es aber im Leben so, dass wir in einer Krise auch eine Anpassungskraft brauchen. So etwas gibt da oft dieses Bild vom Schilfrohr, was sich im Gegensatz zur Eiche im Sturm eben zur Seite neigt und nicht stehen bleibt und deswegen nicht bricht, sondern sich nachher wieder aufrichtet. Und diese Anpassungskraft gehört genauso dazu wie Widerstandskraft. Und es gibt noch eine dritte, und das ist die Veränderungskraft, nämlich aus Eigeninitiative das zu verändern, was mir nicht gut tut, was mir schadet, womit ich nicht mehr einverstanden bin. Mhm. Und das Jonglieren mit diesen drei Kräften, diese Elastizität, was ist jetzt wann dran und wie kann ich die aktivieren, das ist das, was Resilienz ausmacht.
Mhm. Sie sprechen auch gelegentlich davon, dass Elastizität, dass diese Resilienz, die Sie jetzt mit Elastizität übersetzt haben, so eine Art seelisches Immunsystem ist. Immun gegen was?
Immun gegen die, gegen die Angriffe sozusagen auf meinen Geist, auf meine Seele, auf mein Selbstwertgefühl beispielsweise. Das ist das, was ganz häufig eine Rolle spielt, dass Menschen sagen, mein Selbstwertgefühl ist so am Boden und deswegen kann ich keine Kräfte aktivieren. Und so wie das körperliche Immunsystem eben auch Eindringlinge von außen nicht einfach wegkriegen kann, sondern damit umgehen muss, so dass sie dem Körper nicht schaden, es verarbeitet sie. So würden die Kräfte der Resilienz eben auch das, was an Angriffen von außen kommt, an Ereignissen aber auch, so würden die Kräfte der Resilienz diese Ereignisse neutralisieren.
Hm. Wie ist man eigentlich darauf gekommen, sich um diese Resilienz zu kümmern? Also dieses Stichwort, ich kenne es vielleicht seit 10 Jahren oder so, aber ewig alt ist das, glaube ich, noch nicht. Ne?
Es war eine amerikanische Forscherin, eine Psychologin, ist eigentlich die Pionierin der Resilienzforschung, die diesen Begriff benutzt hat. Das war Amy Werner, die hat in den 50er Jahren auf der hawaiianischen Insel Kauai eine Studie durchgeführt, 42 Jahre lang, also wirklich eine Langzeitstudie. Und sie wollte eigentlich untersuchen, wie wirken sich Risikofaktoren auf die gedeihliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Kann man die im Erwachsenenalter überhaupt noch ausmachen? Und sie hat schon im Lauf der Studie, also nach einigen Jahren, festgestellt, dass ungefähr ein Drittel ihrer Teilnehmer der Studie, die alle ähnlichen Risikofaktoren ausgesetzt waren, scheinbar unbeschadet da durchgingen.
Mhm. Welche Risikofaktoren waren das bei
den Kindern? Das war zum Beispiel suchtkranke Eltern, große Armut, psychisch kranke Eltern. Also es war gar nicht so überraschend. Man kannte diese Risikofaktoren schon. Und Amy Werner hat dann gesagt, das ist ja viel spannender und interessanter und hilft uns mehr zu gucken, was hat dieses Drittel der Kinder, die da scheinbar unbeschadet durchgehen, ohne therapeutische oder pädagogische Begleitung. Und dann hat sie den Fokus ihrer Studie geändert und sagte, ich gucke jetzt nicht nach den Risikofaktoren, sondern ich gucke nach den Schutzfaktoren. Und diese protektiven Faktoren, das ist das, was sie dann für den Rest der Studie, also für die letzten 3/4 der Studie untersucht hat. Was macht es aus, dass dieses Drittel so, ja, von Natur aus sozusagen gut mit den Einschränkungen umgehen kann, denen sie ausgesetzt sind?
Mhm. Sie haben eben gesagt, von Natur aus, da sind also Menschen, die haben so Schutzfaktoren. Mhm. Wir werden noch drüber sprechen und sicherlich auch von den Hörerinnen und Hörern hören, was das möglicherweise für Schutzfaktoren sind. Aber müssen wir uns das so vorstellen, dass jetzt in dem Fall der Kinder ein Drittel einfach diese Schutzfaktoren hat, dieses Immunsystem hat und die anderen haben es nicht? Also im Grunde sprechen wir, wenn wir über Resilienz sprechen, über die innere Widerstandskraft in Krisen, die es nur bei einem Drittel der Menschen gibt?
Die es bei einem Drittel so ohne Hilfe gibt. Mhm. Also die ohne Hilfe von außen gezeigt haben. Dieses Drittel hat sich übrigens in allen anderen Studien ähnlich gezeigt. Mhm. Also es gibt ja hunderte von Studien inzwischen, glaube Tausende. Und die haben es von Natur aus sozusagen. Unbewusst setzen sie das ein. Die anderen 2/3 können das aber lernen und können also bewusst ihre Verhaltensweisen, ihre innere Haltung verändern und steuern, sodass sie mit Krisen besser zurechtkommen. Manchmal eben mit therapeutischer Hilfe, manchmal mit pädagogischer Hilfe, manchmal einfach auch mit mitmenschlicher Hilfe. Mhm. Und bei manchen geht es auch von sich aus, dass sie ihre innere Kraft eben entdecken, indem sie zu sich kommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm. Aber es ist so, dass die Schicksalsschläge an sich die den Menschen ausgesetzt sind, sozusagen, wenn etwas passiert, das sagt im Grunde noch gar nichts darüber aus,
Nein.
was das mit Menschen macht.
Nein. Also das ist immer eine, ja, sowas wie eine Gefahr, eine Wende, also ein Schicksalsschlag kommt. Und ich komme mit den Verhaltensweisen, die ich bisher gezeigt habe, nicht mehr weiter. Es ist ein Wendepunkt. Hier muss was Neues passieren. Und das hinzukriegen, da komme ich wieder zu dieser Elastizität, zu sagen, also was ist jetzt dran, was gibt es jetzt auch neu zu lernen? Ich komme aus dieser Komfortzone heraus, dass ich so mein Leben ganz gut gestaltet bekomme und es läuft alles so. Und dann kommen Dinge von außen, die unter Umständen mein Leben auf den Kopf stellen oder mir bestimmte Grundbedürfnisse auch wirklich versagen, die ich habe, die ich da jetzt zum Beispiel die Kawaii-Kinder von ihren Eltern nicht bekommen haben. Und da, wie kann ich darauf reagieren? Mhm. Und das, ob Menschen Resilienz zeigen oder diese Kräfte aktivieren können, das kann man nur schauen, wie sie mit diesen Dingen umgehen, mit die wir jetzt als Risikofaktoren bezeichnen könnten, weil es steckt immer das Risiko drin, dass sie mich beeinträchtigen.
Mhm. Was haben Sie eigentlich für ein Bild von Krise als Resilienztrainerin?
Krise ist immer ein Wendepunkt. Und es kann sich in, es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann, dass ich mit dem, was ich bisher gemacht habe, nicht weiterkomme und dass sich irgendetwas ändern muss. Das ist für mich Krise. Also es gibt bei den Chinesen ist das Schriftzeichen für Krise, setzt sich zusammen aus den Zeichen für Gefahr und Chance. Und das sind die beiden Komponenten in einer Krise. Also es ist natürlich immer ein Risiko drin. Auf der anderen Seite auch immer eine Chance, dass sich wirklich etwas zum Guten ändert, dass ich einen Wachstumsschub mache. Wir haben so eine Krise, die, glaube ich, alle kennen und vor allen Dingen die Eltern solcher Kinder sind, die gerade in der Phase sind. Die Pubertät ist eine Krise, ein Wendepunkt, die ich brauche, die wirklich gemeistert werden muss, damit ich erwachsen werde und mich löse von meinen Eltern und ein selbstverantwortlicher Erwachsener werden kann. Und das ist ja was, wo man sagt, mit dem, also für die innere Einstellung, für die Verhaltensweisen dieser Jugendlichen, die werden im Grunde genommen, sind sie gefordert, sich umzubauen in dieser Zeit. Und das ist so eine klassische normative Krise, ohne dass etwas Schlimmes passiert, sondern das sind diese Wendepunkte, die wir zu meistern haben, alle.
Diese normativen Krisen, was Sie da nennen, welche weiteren wären das? Gibt es da noch mehr im Lebenslauf?
Ja, es sind eben die, die nicht von außen bestimmt sind, sondern die Wechseljahre zum Beispiel. Also so die, früher sagte man die Lebensmittelkrise, die ist ein bisschen aus dem Gespräch gekommen. Aber so, wenn ich zurückschaue und sage, naja, das war's jetzt, soll das alles gewesen sein, ist ein ganz klassischer Punkt für Resilienz. Also sagen, wie will ich die Weichen jetzt noch stellen? Und aber auch solche Dinge wie Kinder gehen aus dem Haus, Pensionierung, Rente, der Wechsel in eine andere Lebensform. Es gibt heute viele Patchwork-Familien. Das sind solche Wendepunkte, die, wo nicht unbedingt eben etwas, ein schlimmes Ereignis von außen kommt, sondern einfach durch die Tatsache, dass es da ist und gemeistert werden will, zu einem Wendepunkt wird.
HR2 Kultur lebenswert, die Karfreitag-Ausgabe der Gespräche am Feiertag. Da geht es um Krisen, vor allen Dingen aber um das, was uns in der Krise immer wieder stark macht. Welche Haltungen, welche Einstellungen haben sich da aus Ihrer Sicht bewährt? Was hilft es und was lässt uns da den Kopf über Wasser halten? Da gibt es mit Sicherheit viele verschiedene Erfahrungen, die Sie beisteuern können. Das würde uns sehr freuen. Und wir haben auch schon einen ersten Anrufer unter dieser Nummer, die ich Ihnen jetzt nochmal sage, 069 155 6126. Das ist Herr Müller. Einen schönen guten Abend Ihnen.
Ja, guten Tag.
Herr Müller, was mögen Sie beitragen?
Ja, ich hatte den Anfang etwas gehört, dass Religionen helfen und so. Und da muss ich schon einen Abstrich machen, dass ich das aufgegeben hatte, weil ich merkte, dass die von was sie sprechen oder was sie dann tun, zweierlei sind. Sie sprechen immer von innen und halten sich doch an Gebäude auf, wie das der Brand auch gezeigt hat. Aber das ist Nebensache. Für mich, ich hatte seit September eine Krise gehabt, da ist eine Freundschaft auseinandergegangen, wo der Kontakt nicht mehr sein sollte. Und das war innerlich, hat mich das zerbrochen. Und dann habe ich so ein bisschen wie nach Osho, der hatte mal gesagt, wenn du unglücklich bist, dann suche die Ursache in dir. Aber auch das Glücklichsein ist in dir. Und so habe ich mich nicht auf irgendetwas anderes oder auf Retter verlassen von außen, sondern habe in mir gegraben, habe die Trauer getragen, habe auch mit mir gekämpft. Und da bin ich auch froh, dass ich einen Yoga-Lehrer davor gehabt hatte, der mir die Atemtechnik beigebracht hatte. Tief langsam einatmen und langsam wieder ausatmen und nicht denken, in Stille, alleine. Und das hat mir immer geholfen, dass ich diese kleine Kraft habe, an dem Tag weiter zu leben, ohne dass ich die Vergangenheit auf mich bewältige oder was ich morgen mache. Und das kann ja die Religion nicht mehr geben, weil da ist zu viel Promporium geworden. Auch Jesus nachfolgen und so, das ist alles immer so äußerlich in meinen Augen, so wie ich es erlebt hatte. Ich habe nämlich irgendwann einen Punkt gefunden, wo ich sagte, ob es Gott jetzt gibt oder nicht, es ist nicht mehr wichtig für mich. Und das hat mich auch etwas erlöst. Es wird immer, ich möchte keinen attackieren. Innerlich fühle ich mich dadurch gereifter, was ich jetzt die letzten Monate durchgemacht hatte, die Person. Für mich wird es nur spannend, wenn ich die Person nochmal sehe, dass ich, ob ich stark bin oder ob ich einknicke. Und das ist für mich das Interessanteste. Und so habe ich auch in Kuschelgruppen gelernt, dass man nicht an einer Person immer hängen soll oder muss und die Wärme auch von verschiedenen Menschen bekommen kann. Und da habe ich gelernt, wie dann der Leiter sagte, wenn jetzt das zu Ende ist, dann sind alle Verbindungen zu Ende. Ihr geht nach Hause und habt keine Verpflichtungen. Und das tat mal gut. Nicht mehr nachdenken. Was ist denn jetzt morgen? Muss ich den wieder anrufen? Bin ich jetzt verliebt oder irgend so etwas? Das ist für mich eine Befreiung mal gewesen. Innerlich aufhören zu richten, zu urteilen, mal loszulassen.
Mhm. Herr Müller, ich glaube, da ist ein ganzer Sack von Erfahrungen drin, wenn ich das richtig verstehe. Und
ja, aber ich bin auch noch nicht auf dem Zenit oder so. Wenn ich auf dem Zenit bin, dann bin ich im Ego und dann falle ich auch sehr tief. Mhm. Also es ist nicht einfach, das innere Gleichgewicht auch gleichwertig zu halten, dass man nicht die Nase hoch, ich kenne jetzt den Weg. Ab dem Moment bin ich vom Weg schon wieder runter. Aber wenn ich unten liege und sage, alles ist schlimm, dann bin ich auch nicht auf meinem ausgeglichenen Weg. Es ist auf einer gewissen Art spannend, wenn man gut drauf ist und darüber nachdenkt. Aber wenn man schlecht dran ist, dann ist das, das ist also ekelhaft, muss ich sagen. Mhm. Dass man da immer so mit so einer tiefen Frustration durch die Gegend läuft und weiß nicht warum. Und erst wenn ich in mir die Ursache analysiere, dann kann ich nicht auf meine Frau schimpfen, meine Kinder nicht schimpfen, weil ich brauche mich ja nur zufrieden zu machen und niemanden anders. Und niemand anders muss mich zufrieden machen. Aber das ist so schwer, weil ich noch immer die alte Gewohnheit in mir trage. Und die kommt ganz schnell und sagt, oh, du bist erst glücklich, wenn du mit deiner Frau intim bist, zum Beispiel. Mhm. Und wenn das nicht ist, ja, dann bin ich ja unglücklich. Mhm. Und Sie sehen, da das ist nicht einfach,
Herr Müller, ich würde, weil Sie doch sehr viele interessante Aspekte beigesteuert haben, jetzt Frau Gohl mal eine Gelegenheit geben, zu sagen, was sie bei Ihnen vor allen Dingen so rausgehört hat und wo sie vielleicht noch was verstärken will von ihren interessanten Erfahrungen.
Ja, Herr Müller, das ist unglaublich, wie viele Facetten von Resilienz Sie jetzt berichtet haben. Das eine ist schon mal, dass Sie sagen, also ich mache mich auf meinen Weg und glaube nicht, dass das der Weg für alle ist und auch gar nicht, dass es immer mein Weg ist, sondern in dieser Situation habe ich meinen Weg gefunden. Und die Quellen für Resilienz, also wo wir diese Stärke herausziehen, die ist schon sehr unterschiedlich. Manche Menschen ziehen sie aus ihrem religiösen Glauben, andere, bei ihnen ist es Yoga, andere aus ihrer inneren Kraft, andere glauben an übergeordnete Mächte, die sie führen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und zu wissen, was es bei mir ist, wie es bei ihnen ist, also zu sagen, ich weiß, mir hat Yoga da geholfen, ist schon mal ein unglaublich wichtiger Schritt, dass ich das ja auch selber in die Hand nehmen kann. Und da haben sie ganz viel an Selbstverantwortung gezeigt. Also sie sagten, ja, es liegt an mir und ich kann etwas verändern und ich muss es nicht auf die anderen schieben. Und ich mache mich auch auf diesen Weg. Und es war noch... Es waren ganz viele Ansätze, aber ein wichtiger noch zu sagen, ich gucke jetzt mal, wie geht es heute und wie geht es am nächsten Tag und nicht gleich, wie kriege ich das Ganze gemanagt, sodass es immer gut und schön ist, sondern sich diese kleinen handhabbaren Schritte vorzunehmen und daran, da habe ich nämlich eine Chance, daran zu arbeiten. Also da war schon ein ganzer Blumenstrauß von resilienten Strategien dabei.
Vielen Dank, Herr Müller, für die Erfahrungen, die Sie uns geschildert haben. Ich sage nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns im Studio erreichen, 069 155 6126. Das ist die Telefonnummer für HR2 Kultur lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Wir kümmern uns heute um das, was in einer Krise stark macht. Also wenn wir gebeutelt werden, wenn wir uns in der Waschmaschine des Lebens befinden, nicht wissen, wo oben und unten ist. Was hilft da? Was hat Ihnen geholfen? Es gab da eben diesen Satz vom Herrn Müller, das Glücklichsein ist in dir. Was steckt dahinter? Das war ja doch auch eine interessante Entdeckung seinerseits, also dieses im Grunde sich nicht abhängig machen, oder was war das vor allen Dingen?
Es ist also diese Resilienzstrategie der Selbstverantwortung. Nicht anderen, entweder anderen Menschen oder anderen Ereignissen die Schuld zuzuschreiben, dass ich jetzt in der und der Situation bin, weil ich dann immer davon abhängig bin, dass sich im Außen etwas verändert. Und aus dieser Rolle herauszukommen, zu sagen, ich hab's in der Hand. Das, was im Außen passiert, passiert. Und ich hab's in der Hand, wie ich darauf reagiere. Das ist so ein Kernsatz der Resilienz.
Mhm. Sie sprechen, Frau Gruhl, von Grundhaltungen, also von Grundhaltungen, die uns stark machen in der Krise. Da haben Sie drei Grundhaltungen, die Ihnen vor allen Dingen wichtig sind.
Ja.
Wenn Sie da uns einfach ein ganz kleines bisschen mal die Augen öffnen, was Ihnen besonders wichtig ist.
Ja. Also die erste Grundhaltung ist Optimismus. So wird es in der Resilienzforschung genannt. Mir ist das deutsche Wort Zuversicht sehr viel treffender und lieber, weil es nicht bedeutet, dass wir immer gut drauf sind oder immer einen flotten Spruch haben, sondern dass wir Hoffnung haben, dass es anders wird, dass wir glauben daran, dass wir selber etwas bewegen können, dass wir die Zuversicht haben, dass es im Großen und Ganzen ich es wieder in den Griff bekomme, dass ich das, was mich da bedrückt, meistere. Und diese Zuversicht ist sozusagen eine Basis. Also ohne einen Funken Zuversicht kommen wir nicht ins Handeln. Und die zweite Grundhaltung ist Akzeptanz. Das heißt, das zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann. Es heißt nicht, alles hinzunehmen. Und es bitte nicht zu verwechseln mit Phlegma oder Resignation, sondern zu sehen, wo habe ich wirklich keinen Einfluss. Und das mit Würde anzunehmen, dass es so ist. Das heißt nicht, dass ich zustimme oder das gut finde, sondern ich akzeptiere, was ist. Ich anerkenne, was ist. Und es sind manchmal Dinge im Außen, Ereignisse, die, ja, das ist passiert tatsächlich. Ich habe meine Arbeit verloren. Es sind aber auch Verhaltensweisen anderer Menschen.
Die man gerne anders
auch
hätte.
Auch derer, die uns nahestehen, ja, die man gerne anders hätte. Und es ist meine eigene Persönlichkeit. Also auch mich ganz zu akzeptieren mit all meinen Facetten, die ich so habe. Auch die, die mir selber nicht so lieb sind. Und die dritte Grundhaltung ist Lösungsorientierung. Und da liegt der Fokus auf Orientierung. Also es heißt nicht immer eine Lösung zu haben, sondern seinen Blick auszurichten auf das, wie kann es jetzt weitergehen. Das Spielfeld dafür zu erweitern, was ist alles möglich in dieser Situation. Und diese drei Grundhaltungen spielen ineinander.
Mhm. Ihre Erfahrungen würden uns interessieren, hier bei HR2 Kultur 069 155 6126. Und diese Nummer hat gewählt Herr Sohn. Einen schönen guten Abend Ihnen.
Ja, guten Abend, Herr Hofmeister. Guten Abend, Frau Kruhl.
Guten Abend.
Es ist nun so, also ich sag mal so, im Moment, ich bin jetzt seit längerem Rentner, aber ich habe sehr lange Zeit in Einrichtungen für geistig, körperlich und mehrfach behinderten Menschen gearbeitet. Und von daher kenne ich also auch die Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Ja? Und ich meine, gut, es ist nicht so, dass das bei mir alles wäre, als wäre überhaupt nichts, überhaupt keine Probleme da. Aber wenn ich mal für mich merke, oh, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist falsch oder irgendwas läuft nicht so, wie ich es gerne hätte, dann sage ich mir immer wieder, ich jammere auf einem sehr hohen Niveau. Ja, also das heißt, wenn ich andere Menschen sehe, gerade von meiner Arbeit her, wenn ich die Bootsflüchtlinge sehe, wenn ich die Menschen von den Menschen höre in Libyen, in den Krisengebieten, dann sage ich mir immer, du jammerst auf einem sehr hohen Niveau. Ja? Mhm. Und im Prinzip geht mir es ja nicht schlecht. Das sind immer so Kleinigkeiten, es ist nicht alles Gunst, was glänzt, auch bei mir nicht. Aber anderen Menschen geht es wesentlich schlechter. Mhm. Ja, und dann seh die Menschen und dann seh dich und dann guck mal, dass du das vielleicht lösen kannst. Mhm. Nun hilft mir auch mein Glauben, also ich bete sehr viel, ich bin wirklich sehr, sehr gläubig es geht mir im Prinzip gut. Warum soll ich dann jammern?
Herr Sohn, gab es für Sie schon mal eine Situation, also ich frage das jetzt einfach mal, weil wenn uns jetzt jemand hört, der eine schwere Diagnose hatte, der eine schwere Krankheitsdiagnose hat und damit leben muss, gab es bei Ihnen schon mal eine Situation, wo sich diese Bewältigungsstrategie, den anderen geht es schlechter als mir, auch schon mal nicht funktioniert hat? Oder sind Sie einfach auch ein Stück beglückt im Leben gewesen, glücklich gewesen, dass Sie sowas noch nicht erleben mussten?
Natürlich, als zum Beispiel bei mir Diabetes 2 festgestellt worden war, ja, als bei mir COPD festgestellt wurde, ja, natürlich gab es da einen gewissen Einschnitt in meinem Leben. Aber das sind alles Dinge, die ich durch eigene Initiative bewältigen kann, ja, zum Beispiel Diabetes, dann darf ich eben nicht mehr so viel Süßes essen, zack. COPD, ich muss meine Medikamente nehmen, dann wird das einfacher. Und mein Lungenfacharzt hat zu mir gesagt, ich rauche jetzt schon sehr lange nicht mehr, aber wenn Sie nicht rauchen, wenn Sie die Medikamente so nehmen, wie ich bestimme, dann werden Sie 100, ja. Also so, dass ich brauche natürlich auch mal meine Hilfe von außen, ja. Aber für die meisten Sachen bin ich doch selbst verantwortlich.
Ja. Ja? Herr Sohn, ich glaube, da rennen Sie bei Frau Kruhl jetzt schon offene Türen ein mit diesem Stichwort. Aber Sie hatten ja zwei Aspekte. Einmal dieses sich selbst, also selbstverantwortlich sein. Das erste war ja, dass Sie gesagt haben, ich schaue auf andere. Frau Gohl, wie reagieren Sie?
Ja, Herr Sohn, das eine ist natürlich die Relativierung, also zu sehen, Sie sagten, ich jammere auf hohem Niveau und das ist sicher etwas, was sich viele zu Herzen nehmen können und sagen, wenn ich also mich vergleiche, dann geht es mir doch noch recht gut. Und diese Relativierung ist das eine und das andere ist aber, dass Sie auf Ihre Eigeninitiative kommen und sagen, was liegt denn in meiner Macht, was kann ich tun? Und da hatten Sie nun auch einige Beispiele, wie Sie damit umgehen. Und es ist natürlich auch menschlich. Also wenn ich selber jetzt so eine Diagnose bekomme, was Sie sagten mit Diabetes, dann ist es ja auch menschlich, dass ich im Moment dann eben nicht sage, naja gut, anderen geht's noch schlechter, sondern da den Fokus wieder drauf richte. Und was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Und das ist diese Zuversicht auch zu haben, diese Hoffnung. Bei Ihnen sagen Sie, kommt viel aus dem Glauben. Und diese Zuversicht zu haben, ich kann etwas daran ändern, an Ihre eigenen Kräfte zu glauben. Ist es wie ich darauf reagiere, darauf kommt es jetzt an. Und auf die Art und Weise dieses, obwohl es jetzt eine schwere Diagnose ist, schaue ich nochmal, was ich tun kann. Und das heißt, das Leben ist ja nicht immer glatt und leicht, sondern es geht ja gerade in der Resilienz um die Situationen, wo mich auch etwas ereilt, was es mir schwer macht, wo ich denke, das ist jetzt eine Herausforderung für mich. Und
zum Beispiel die COPD, ja, das war eine Hammerdiagnose, ja. Aber nicht so, als ich das gehört habe. Also da habe ich gedacht, oh jetzt aber, ne? Doch.
Ja, und das nimmt einem erstmal den Boden unter den Füßen weg.
Richtig, ne? Richtig.
Und
klar,
dann. Da kann ich nicht einfach relativieren, sondern sagen, das ist erstmal, damit sitze ich jetzt erstmal. Und das ist ja auch dieses Phänomen der Resilienz, also dass es nicht heißt, in jeder Situation habe ich sofort eine Lösung, sondern Nein. Ich gehe mit dem um, was mir widerfährt. Und da kann auch mal die Phase dazugehören, im Moment bin ich völlig niedergeschmettert und ratlos. Mhm. Und die Frage ist, wie erhole ich mich dann wieder? Und offensichtlich haben Sie das ja hinbekommen. Wie haben Sie es gemacht, dass Sie von diesem Niedergeschmetterten, von dieser Hammerdiagnose, wie Sie es nennen, dass Sie da wieder ins eigene Tun kamen?
Ja, indem ich ganz einfach mit meinem Arzt gesprochen habe und indem der mir dann gesagt hat, wenn Sie alles so machen, wie ich es Ihnen gesagt habe, werden Sie 100.
Mhm. Ja? So, also da war die Zuversicht und wieder da, ne?
Ja, und dann eben mein Glauben, mhm. Glauben, ne?
Mhm. Ja. Herr Sohn, vielen Dank für Ihre Erfahrungen.
Ja,
das
gerne auch.
War
Dankeschön.
Sehr bereichernd. Haben Sie vielen Dank und Ihnen noch einen schönen guten Abend. Frau Gruhl, das war nochmal interessant, was Sie gerade gesagt haben. Ich muss nicht immer stark sein. Also bei Resilienz, stark sein in der Krise, da kann ja auch so eine Vorstellung kommen, das sind Leute, denen die ficht gar nichts an.
Ja.
Das wäre aber eine falsche Vorstellung,
das
oder?
Das ist eine falsche Vorstellung und es ist eine Vorstellung, die viele Menschen gerade beutelt, weil die, die stark sind, im Prinzip schon eine gute Ausstattung an Resilienz haben, denken, sie müssen alles schaffen und sie dürfen sich nie schwach zeigen. Und gerade die werden im Grunde genommen durch ihre Stärke überfordern sie sich selber oder sie werden von außen überfordert. Also Resilienz heißt, sich wieder stärken zu können, wieder in die eigene Kraft zu kommen, sich zu erholen. Und das beinhaltet natürlich, dass ich mal nicht in meiner Kraft bin, dass ich mit Ereignissen konfrontiert bin, die ich nicht so ohne weiteres jetzt meistern und bearbeiten kann, sondern auch eine Phase von Ratlosigkeit, von Verzweiflung, von Frustration habe. Und die das so übergehen und immer stark sind, die verarbeiten viele Lebensereignisse nicht, sondern ne, sie gehen so drüber weg und irgendwann ist das so kumulativ so viel, dass sie zusammenbrechen und sich das manchmal nicht mehr erklären können, weil sie sagen, das war ja jetzt gar nicht so schlimm und trotzdem bin ich jetzt völlig fertig. Hm. Und das hat damit zu tun, dass sie immer denken, dass andere, ach, das kriege ich schon hin, das schaffe ich schon, das auch noch, was soll's. Aber es gehört schon zur Akzeptanz und zur Selbstverantwortung dazu, durch diese schweren Phasen durchzugehen und die zu ertragen. Und ich glaube, es war Herr Müller auch, der sagt, und dann bin ich eben mal traurig.
Mhm. Also die Stärke kann eben auch sein, mal schwach sein
ja.
zu dürfen.
Ja.
Monika Gruhl, Resilienztrainerin, unsere Fachfrau für das Thema im Studio bei HR2 Kultur Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Und Sie dürfen anrufen und Ihre Erfahrungen mitteilen unter der Telefonnummer 069 155 6126. Und genau diese Nummer hat jetzt gewählt Frau Thiermann. Ich begrüße Sie. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Thiermann, was ist denn Ihre wesentliche Erfahrung, die Sie gerne mitteilen möchten?
Wenn irgendwie was schiefgegangen ist oder die Krankheiten und so.
Ja.
Auch. Und meine Devise war von Jugend an eigentlich, weil ich ziemlich von Jugend an schon schwer krank war. Und dann später nochmal, also zuerst Epilepsie und dann noch Parkinson. Und meine Devise war, und ich habe immer mit der Musik zu tun gehabt, Geige gespielt und so.
Mhm.
Und gesungen. Und wenn irgendwie was schief ging, das eine aufgehört hat oder so. Ich wusste, meine Devise war im ganzen Leben, eine Tür geht zu und die nächste geht wieder auf.
Mhm.
Und ich habe das schon so oft erlebt, mein ganzes Leben praktisch. Und habe auch den Mut nicht verloren und ich glaube auch dran.
Ja.
Ich habe eine innere Stärke, also mich haut nichts um oder so.
Ja, und wenn eine Tür zugeht, das ist ja in Ihrem Fall, Sie haben gesagt, Sie sind von Kindheit an mit Krankheiten auch geschlagen gewesen. Wenn eine Krankheit, eine Diagnose kommt, geht eine Tür zu. Welche Türen gehen dann auf? Was ist das dann?
Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel in einem Orchester gespielt habe. Mhm. Weil ich habe auch in Orchestern gespielt, trotz Epilepsie und so, mit Tabletten und so. Ich habe halt immer so gewisse Tricks gehabt. Das hat keiner gemerkt. Und dann habe ich im nächsten Moment ging was anderes auf, dann kam ein anderes Orchester auf mich zu und da habe ich dann gespielt zum Beispiel. Mhm. Oder im Beruf. Oder im ganzen Leben eigentlich. Mhm.
Wer hat Ihnen diesen Satz mitgegeben?
Große Dinge und kleine Dinge waren das mein ganzes Leben eigentlich.
Frau Thiermann, wer hat Ihnen diesen Satz mitgegeben, diesen Kernsatz der Resilienz?
Der hat sich entwickelt bei mir.
Ach ja, mhm. Aufgrund von Erfahrungen.
Aufgrund der Erfahrungen, mhm, die ich erlebt habe. Also ich habe wirklich viele Erfahrungen erlebt, muss ich sagen, durch diese ständigen, mhm, Anfälle und solche Sachen, die waren ja sehr groß und so. Und dauernd hat es geheißen, von klein auf daheim, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Und weil sie immer Angst gehabt haben um mich. Aber ich bin da wieder, ich habe mich immer durchgeboxt. Ich habe immer den Willen gehabt und auch das Prinzip, ich zeig's euch.
Naja. Frau Grohl, was hören Sie daraus bei der Frau Thiermann?
Ja, Frau Thiermann, ein großes Ausmaß an Widerstandskraft, das Sie da zeigen in diesem und trotzdem. Ne? Und Sie hatten ja wirklich Verluste zu verkraften und das sind immer, Verlustsituationen sind immer die, wo Akzeptanz eine Rolle spielt. Kann ich dieses akzeptieren, dass ich das jetzt nicht mehr habe, dass ich das jetzt nicht mehr kann und dass diese Tür eben zugeht? Und diese Akzeptanz, das ist eine innere Arbeit, die fällt nicht einfach vom Himmel. Also das machen Sie mit eigener Kraft, ne?
Ja, ja, und das hat sich ja auch entwickelt, zum Beispiel. Ich habe noch, vor 3 Jahren habe ich noch ein Konzert gegeben und dann kam auf einmal Parkinson dazu, ganz plötzlich. Im April habe ich noch ein Konzert gegeben und im Juni waren die nächsten Konzerte, im Mai bin ich die nächste Probe und konnte nicht mehr spielen.
Ja.
Und solche Sachen.
Ja.
Und jetzt kann ich gar nicht mehr spielen. Mhm. Und dann höre ich, ich habe lange gespielt, also fast 70 Jahre, also 60 Jahre kann man schon sagen. Jetzt bin ich 77 und jetzt sage ich mir, wenn ich das im Radio höre, die schönen Konzerte, die ich gespielt habe alle, da sage ich mir, Menschenskinder, das kann ich gar nicht glauben, dass ich die alle gespielt habe.
Das ist, finde ich, ganz wunderbar. Also,
oder zum Beispiel, wenn ich dann...
sich daran erfreuen zu können, dennoch. Und nicht nur traurig zu sein, dass sie es nicht mehr können, sondern auch der Stolz, was sie alles geschafft haben.
Dann hat man Stipendium angeboten, aber dann bin ich doch in meinem Beruf geblieben. Und... war Sekretärin und so. Mhm. Ich war Sachbearbeiterin. Aber dann habe ich das Geld damit verdient und habe geschaut, dass ich wirklich auf die eigenen Beine stehen konnte. Ein Appartement gekauft und so. Also wirklich, ich habe das...
Ja, Frau Thiermann, ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie Ihre Widerstandskraft erhalten. Das ist sehr beeindruckend. Alles Gute für Sie.
Und ja, und immer mit diesem, die Tür geht zu, die nächste geht auf.
Ja, ja. Das ist der Satz, den Sie uns nahegebracht haben. Vielen Dank für den Anruf, Frau Thiermann.
Bitte.
069 155 6126. Ja, Akzeptanz haben Sie gesagt, dieses Stichwort. Warum fällt uns das so schwer eigentlich?
Weil das gegen unser Ego geht. Es ist das, was wir nicht wollen. Mhm. Es darf nicht sein, dass mir das passiert ist. Dass mir das passiert ist, widerfahren ist, ich will es in meinem Leben nicht haben. Und da ist es zum Beispiel der Punkt, wo wir mit der Widerstandskraft alleine nicht weiterkommen, sondern das würde ja einen ständigen Kampf bedeuten gegen das und nicht den Kampf für etwas. Und was wir gerade bei Frau Thiermann gehört haben, war eben, dass sie dafür gekämpft hat, für etwas, also dass sie beispielsweise im Orchester spielen konnte und nicht gegen diese Erkrankung. Und das ist deswegen so schwer, weil wir einfach behalten wollen, was wir glauben, was uns zusteht, was wir uns erarbeitet haben. Und es fällt schwer, etwas loszulassen. Und das Loslassen ist so eine, ja, ein Thema, was sich ja durchs ganze Leben zieht. Also es gibt Beziehungen loszulassen, es gibt Güter loszulassen, es gibt auch Fähigkeiten loszulassen, Gesundheit, Werte. Mhm. Und da spielt Akzeptanz eine ganz große Rolle.
Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, Frau Thiermann hat ja gesagt, sie erfreut sich an den Stücken, die sie selber gespielt hat früher und ist, wie Sie sagten, dann auch stolz darauf, dass sie das gemacht hat in ihrem Leben. Also der Blick auf das Defizit oder vom Defizit aus ist eben nicht negativ, sondern ist eben doch auch wertschätzend. Oft hat man ja, wenn man etwas nicht mehr kann, im Grunde diesen Klagemodus drauf, ne? Also das kennt man ja, das kennt jeder, das hat jeder auch auf der Zunge gelegentlich.
Ja. Das ist auch das, was ich mit Resilienz trainieren im Alltag meine. Also ne, wir kennen das alle, wir kennen auch diese Situationen, wo wir eben ja uns beklagen und es nicht wollen. Und aber dann es zu merken, zu sagen, was machst du da eigentlich und wo kann es jetzt hingehen? Und da braucht es manchmal auch Geduld mit sich. Also wenn es starke Einschnitte sind, dann braucht es seine Zeit, bis ich das akzeptieren kann im Sinne von, ich mache meinen Frieden damit. Also das war ja beeindruckend bei Frau Thiermann, dass sie sagte, also sie hat es nicht so ausgedrückt, aber sie hat ihren Frieden damit gemacht.
Hm. Das heißt, es braucht manchmal einfach auch Zeit, nicht? Ja. Dass man sagt, das ist jetzt was Schweres, das, da darf ich auch nicht von mir erwarten, dass ich das jetzt so gleich hinkriege.
Ja, und das ist so ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass manchmal verstanden wird mit Resilienz sein, das muss jetzt ganz schnell gehen. Also muss die schnell wieder aufrichten, schnell wieder funktionieren. Und das tut uns nicht gut, weil das macht uns innerlich leer. Also dann funktioniert die äußere Hülle, aber innerlich sind wir leer und wundern uns, wenn wir depressiv werden oder ins Burnout gehen oder nicht mehr weiter wissen.
Ein großer Bereich in dem, was Sie als Trainings anbieten, bei Resilienztrainings, aber auch in Ihrem Buch im Herder Verlag mit dem Thema Resilienz, dass Sie sagen, wir können diese Akzeptanz auch einüben. Wege zu mehr Akzeptanz heißt da ein Kapitel, ist ein Kapitel überschrieben. Und da sagen Sie durchaus, also es gibt diese Übungsfelder für mehr Akzeptanz, schon auch im Alltag. Da haben Sie auch vor allen Dingen dieses Beispiel andere akzeptieren, also diese Akzeptanz gegenüber Menschen, wo man sich ärgert oder sowas. Das ist ja etwas, damit jeder kann jeder auch was mit anfangen. Wie weit geht das, dass man sagt, also den kann ich nicht ändern? Muss man da im Grunde auch so seinen Frieden mitmachen?
Ja, es geht sogar weiter. Von wegen, den kann ich nicht ändern, es steht mir auch nicht zu. Und wir haben oft den Eindruck, es ist ja nur zum Besten, wenn ich meine Kinder, meine Partner, meine Eltern, wen auch immer, zum Besseren führen will, ihnen irgendetwas vorschreiben will. Es steht uns nicht zu. Das, was sie denken, was sie fühlen, ist deren Sache. Und das ist eine wunderbare Übung. Also das anzunehmen, nicht nur hinzunehmen, Zähne knirschend, sondern anzunehmen, dass sie jetzt so und so fühlen und denken und nicht meines teilen. Mhm. Und das heißt aber auch nicht, dass ich ihres teilen muss. Also, aber das Recht auf die eigenen Gefühle, also das Recht auf die eigene Trauer, die eigene Wut, das ist, steht jedem zu. Und wir haben manchmal auch das Gefühl, wir müssen das wegmachen. Mhm. Wir müssten dann zugucken, dass der Partner nicht mehr traurig ist. Wir müssten das Kind beruhigen, weil es sich gerade aufregt. Vielleicht müssen wir das gar nicht, sondern einfach da sein und sagen, okay, jetzt bist du traurig, jetzt bist du wütend. Wenn ich was für dich tun kann, bin ich da. Also ich lasse dich damit nicht alleine, aber ich versuche nicht, das wegzumachen von außen.
Also Akzeptanz, eines dieser großen drei Stichworte, die Sie nennen, wenn es darum geht, was sind die Grundhaltungen für Resilienz, also dieses Starksein in der Krise. Das ist auch unser Thema heute und da freuen wir uns über Ihre Lebenserfahrungen hier ins Studio. Telefonisch kommen Sie mit der Nummer 069 155 6126. Ihre Gesprächspartnerin ist Monika Grohl, Resilienztrainerin, Buchautorin, Coach aus Osnabrück. Und jetzt am Telefon ist Frau Hofrichter. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, hallo, gleichfalls.
Ja, danke.
Ich bin ganz aufgeregt, dass ich mich das getraut habe.
Ja. Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, hallo, ich bin da.
Sie werden feststellen, es ist halb so schlimm. Was bringen Sie ein?
Ich habe einiges, viel Schlimmes, aber auch einiges Gutes von zu Hause mitbekommen. Und zwar sage ich immer, ich bin sowas wie ein Stehauffrauchen, also kein Stehauf-Männchen, ein Stehauffrauchen. Und ich habe mir im Laufe Ihrer Sendung nochmal überlegt, habe ich Resilienz und wie ist das überhaupt? Und ich habe mehr Resilienz, glaube ich, entdeckt, als ich gedacht habe. Mhm. Was mir, also wo ich ganz viel Kraft draus nehme, ist, ich bin sehr neugierig. Also das ist einfach eine Veranlagung, die ich habe. Und ich habe ziemlich viel Energie. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, was Depressionen sind, schon mein Leben lang. Ich habe eine schwere Krebserkrankung hinter mir und mich gegen die Ärzte entschieden. Das ist jetzt 8 Jahre her, lebe immer noch. Es hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich bin jetzt älter, ich bin 69. Alter, Rente, ist auch alles nicht so einfach gewesen. Und wie ich meine Kraft gefunden habe, das hat ganz viel auch mit Ihrem Stichwort Akzeptanz zu tun.
Ja.
Ich habe mich in mein Leben lang durch diese Depression immer schon wissen will, worum es wirklich geht. Ich wollte immer wissen, worum es geht wirklich. Das heißt, ich habe mich mit sämtlichen Religionen, außer mit dem Judentum, intensiv beschäftigt. Und ich habe vor allen Dingen 10 Jahre lang relativ häufig auf dem Kissen gesessen und buddhistische Praxis geübt.
Sitzmeditation.
Sitzmeditation. Und was ich da gelernt habe, ist, die Dinge, die kommen, sie bleiben und sie gehen aber auch wieder. Und das Wesentliche ist erstmal, es ist, wie es ist. Und das war eine sehr harte Arbeit. Ich bin sehr impulsiv, das ist mir nicht einfach gefallen. Und das hat mir in schwierigen Krisen, die ich hatte, sehr, sehr geholfen. Mhm. Einfach dieses, das ist so eine ganz tiefe Zuversicht. Ich finde es sehr schön, dass Sie das Wort Zuversicht und nicht positives Denken nehmen, weil das mag ich überhaupt nicht. Weil das impliziert, es gibt auch negatives Denken und dann ist man schon wieder in der Mühle. Das ist irgendwie nichts. Mhm. Also das hat mir so Zuversicht gegeben, das habe ich auch erfahren. Depressionen gehen auch wieder, auch ohne Medikamente, durch eigene Kraft, durch Sport zum Beispiel. Ich habe lange Yoga gemacht, bin selber Yogalehrerin geworden. Ich habe mich aus Hartz IV heraus mit 50 Jahren selbstständig gemacht, nachdem ich eine 4-jährige Yogalehrerausbildung gemacht hatte, ohne großes Geld. Also einfach dieses, es kommt, es bleibt eine Weile und es geht. Und manchmal ist es gut, etwas zu tun, aktiv zu sein, aber eben auch nicht zu viel. Und manchmal ist es auch gut, einfach mal sich fallen zu lassen und gar nichts zu machen und abzuwarten. Und das habe ich gelernt, dieses Abwarten.
Mhm.
Das finde ich ganz toll.
Ja, ich würde sagen, Sie sind Resilienzexpertin. Sie werden hier gleich promoviert.
Ich habe einige Erfahrungen. Und ich komme aus einer Familie, ich bin ganz früh von zu Hause weg, mit 16,5. Ich habe auch Missbrauch erlebt. Ich habe wirklich schlimme Sachen erlebt. Und ich bin jetzt 69 und ich denke, hey, wie hast du das eigentlich gemacht?
Mhm.
Und ich habe mir auch gerne Hilfe geholt, das muss ich auch sagen. Ja? Mhm. Ich habe mir auch therapeutische Hilfe geholt. Ich habe mich nie gescheut zu sagen, hey, es geht nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe.
Ja.
Und ja, ich denke mal, ich gehöre zu dieser 68er-Generation. Wir haben natürlich auch eine andere Sozialisation gehabt, als das heute ist. Da waren sich zu zeigen, wie man ist, das war dort damals noch ein Wert, ne? Dinge zu sagen, wie sie sind.
Ja.
Heute alles ein bisschen anders, ja.
Frau Gohl,
ja.
Sie sind dran.
Hallo Frau Gohl.
Ja,
zwei Expertinnen unter sich.
Es ist, wie es ist. Die Akzeptanzfähigkeit ist ja sehr groß. Und Sie haben aber auch beschrieben, dass das Arbeit ist, zu dieser Akzeptanz zu kommen. Dass Sie sagen, das ist mir nicht leicht gefallen. Da habe ich lange dran gesessen. Ja. Ja, ne?
Ja.
Und das eben nicht zu bewerten, einerseits die Dinge, sondern sie gehen und auf der anderen Seite die Zuversicht, dass sie auch wieder gehen, ohne dass ich immer etwas tue. Und dieses Lassen können ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht immer in so einen Aktionismus zu verfallen, ich muss jetzt etwas tun, sondern loslassen zu können. Und diese Sie haben gesagt, abwarten zu können. Ich habe den wunderbaren Satz gelernt von einer Lehrerin, Geduld ist eine Wartekraft.
Ja.
Und schön. Das finde ich einen ganz wunderbaren Begriff, weil also bis dahin Geduld für mich immer eher was Passives war, aber zu sehen, da steckt eine Kraft drin. Und die Kraft nämlich zu warten, bis die Zeit reif ist für eine Veränderung.
Ah ja, und das auf die buddhistischen Kirchen wartet man, bis die Glocke schlägt und vorher ist nichts. Ja. Da ist man sich selber ausgeliefert und das ist ganz schön hart, das kann ich Ihnen sagen.
Und ich würde gerne was Sie über das positive Denken gesagt haben, noch mal kurz aufgreifen, weil ich mit dem Begriff auch meine Schwierigkeiten habe. Und zwar da, also ich finde, positives Denken ist ja nichts Schlechtes, nur man kommt damit an die Grenzen. Also Menschen sagen eben, das kann ich mir jetzt nicht mehr schönreden, weil sie das mit positivem Denken verbinden. Und diese Zuversicht ist aber was anderes.
Mein Vater ist an diesem positiven Denken zerbrochen, weil der hat einfach immer gesagt, du musst so und so und so. Und wenn ein Problem kam, hat er gesagt, davon will ich jetzt nichts hören.
Ja.
Das tut mir nicht gut. Und so ist es nicht möglich, in Verbindung zu kommen.
Ja. Und die Zuversicht, dieser Optimismus heißt nämlich, es ist schwer und trotzdem. Aber ich kann dieses Schwere sehen und das ist halt beim positiven Denken wird es so verdrängt.
Ja, ganz genau. Und auch aufhalten. Ne? Aufhalten.
Ja.
Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Sterben und mit dem Tod beschäftigt, wo Freunde von mir schon gesagt haben, was soll das denn? Ja. Und das hat mir so geholfen, immer lebendiger zu werden. Ja.
Ja.
Das ist auch ein Phänomen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich will dafür sorgen, dass ich irgendwie kein leidvolles Sterben habe, soweit ich das kann. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Und das ist auch so eine Freiheit.
Das
war hart.
Absolute Befreiung. Aber es ist halt dieses, was Sie anschauen, das ängstigt sie auch nicht mehr.
Richtig. Ja? Die Gespenster aus dem Keller hochholen und angucken, hat mal ein Lehrer von mir gesagt.
Ja.
Nicht in den Särgen liegen lassen.
Ja.
Das ist ein ganzer Sack voll Weisheiten hier.
Dankeschön.
Frau Hofrichter, ich danke für Ihren Anruf und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, und danke, dass ich teilnehmen durfte.
Ja, gerne. War gar nicht so schlimm, oder?
Vielleicht hat sie ein bisschen, kann ich euch jemandem anders eine kleine Anregung geben? Das kann ich
auf jeden Fall.
Ja. Okay, danke schön.
Also vielen Dank.
Tschüss.
H2 Lebenswertgespräche am Feiertag. Wir sprechen über Resilienz und inzwischen ist uns, glaube ich, dieses Stichwort schon ein bisschen deutlicher geworden. Monika Gruhl ist im Studio. Sie ist Autorin und Resilienztrainerin. Sie hat beim Herder Verlag ein Buch mit dem Titel Resilienz geschrieben und wir haben am Anfang der Sendung schon über so wesentliche Grundhaltungen gesprochen, die resiliente Menschen auszeichnen oder einen resilienten Lebensstil. Das war der Optimismus, das war die Akzeptanz, ist oft auch vorgekommen jetzt in den Gesprächen oder auch die Lösungsorientierung. Und dann sagen Sie, es gibt vier Fähigkeiten und da hat mich besonders angesprochen, dass Sie gesagt haben, wir können doch viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist, sozusagen unsere Stimmungen, unsere Einstellungen auch prägen. Sie zitieren da Marc Aurel mit diesem wunderschönen Satz: Mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Das heißt also, wir können die Farbe unserer Seele durchaus regulieren. Ist das?
Ja. Und das, was wir denken, unsere Denkmuster, die prägen unsere Gefühle, unsere Stimmung. Und je nachdem, was für Schlussfolgerungen ich aus dem ziehe, was mir widerfährt, werde ich entweder erleichtert sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist, oder sehr frustriert sein, dass es so gekommen ist, ne? Als kleines Beispiel. Und diese Fähigkeit, sich selber zu regulieren, das heißt, die eigene Verfassung zu verändern, das ist eine große Fähigkeit resilienter Menschen. Bei diesen Kindern auf Kauai in der ersten Resilienzstudie von Amy Werner hat sie beobachtet, dass diese Kinder schon in der Lage waren, beispielsweise sich selber zu ermutigen, sich Mut zuzusprechen, dass sie etwas schaffen konnten. Sie konnten sich selber trösten, wenn sie hingefallen waren, wenn sie sich wehgetan hatten. Und das ist mit Selbstregulierung gemeint. Mhm. Bei uns muss man immer aufpassen und betonen, dass damit nicht Disziplinierung gemeint ist. Also wir werden sehr stark zur Selbstdisziplin angehalten, Dinge durchzuziehen, dran zu bleiben, etwas zu machen. Das ist ein Teil davon. Und der andere Teil ist aber auch wieder in die Erholung zu kommen, mich in Ruhe zu lassen, Atem zu holen. Im Grunde genommen ist es das, was ich als Pause auch bezeichnen könnte. Mhm. Und diesen Wechsel hinzubekommen, das ist mit Regulierung gemeint.
Ja, ja. Ein zweiter Aspekt, eine zweite Fähigkeit, die Ihnen sehr wichtig ist, dieses Verantwortung übernehmen, das mit dieser Opferrolle, dass wir doch auch oft die Neigung haben, immer zu sagen, die anderen sind schuld, die Umstände sind schuld, und das ist für Resilienz nicht gut, sagen Sie.
Nee, weil in dem Moment, wo ich den anderen die Schuld gebe oder den Umständen, ich mich ja einschränke in dem, dass ich etwas tun kann. Und ich verharre in diesem Ohnmächtigen, in diesem Hilflosen. Ich kann ja nichts tun, ne? Die da oben beispielsweise oder die Lehrer oder die Eltern. Und diese Opferrolle wieder zu verlassen, das ist es, was Resilienz ausmacht, was uns in die Stärke kommen lässt. Es heißt nicht, dass wir im Leben nie in dieser Opferrolle sind. Wir kennen das alle, dass wir uns wirklich hilflos und ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Es kommt darauf an, da wieder rauszukommen und zu sagen, ah ja, was kann ich jetzt tun? Und zu sagen, was ist meine Verantwortung für mich, für das, was ich tue und auch für das, was ich lasse? Mhm. Und so ein Kennzeichen für die Opfersprache ist auch, wenn diese vielen Sätze, ich muss, die wir so sagen, ich muss dies machen, ich muss das machen, wir müssen gar nichts. Wir entscheiden uns dafür. Mhm. Ich habe mich entschieden, weil es meinen Werten entspricht. Ich muss meine Mutter pflegen. Nein, das ist meine Entscheidung, es zu tun, weil es meinen Werten entspricht. Wenn es denen nicht entspricht, dann kann ich was anderes tun.
Mhm. Interessant. Das ist diese Fähigkeit, Verantwortung übernehmen. Dann haben wir auch gehört schon in den Gesprächen, dass eine Hörerin gesagt hat, ich hole mir dann Hilfe, wenn ich es brauche, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Das heißt also, stark sind wir natürlich auch durch Beziehungen, die wir
Ja, und diese, also ein Beziehungsnetz zu haben, ist ein äußerst stabilisierender Faktor. Und das sind einerseits sehr intime, kleine Netze wie Familie, ganz enge Freunde, wo wir sehr persönlich verbunden sind. Aber auch die Netze im Alltag hat man festgestellt, dass die sehr, sehr stabilisierend sind. So das soziale Umfeld, also von der Bäckersfrau bis hin zur Apothekerin, ne, mit denen ich es im täglichen Leben zu tun habe. Und wenn ich diese Beziehungen gut gestalte, dann habe ich da so einen Stützfaktor so in den Wogen des Lebens. Und wir brauchen das offensichtlich, die meisten Menschen brauchen das offensichtlich, dass sie irgendwo ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und zu merken, sie sind nicht allein auf der Welt. Und es ist ja auch im Moment gesellschaftlich wird ja sehr diskutiert, das Thema Einsamkeit, insbesondere Einsamkeit auch im Alter. Und was können wir da gesellschaftlich tun, dafür zu sorgen, dass Menschen verbunden bleiben mit anderen.
Und ein letzter Aspekt, wo Sie sagen, das gehört zu den vier Grundfähigkeiten von Resilienz, Zukunft gestalten. Was steckt denn dahinter?
Dahinter steckt, die Weichen zu stellen für das, was mir entgegenkommen kann im Hier und Jetzt. Es heißt nicht, die Zukunft minutiös zu planen. Es gibt ja den Satz, ich weiß nicht, von dem er stammt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Also wenn wir zu minutiös die Zukunft planen, dann überrascht uns das Leben oft. Aber zu wissen, was bestimmte Dinge weiß ich, die kommen auf mich zu. Darauf kann ich mich einstellen, damit kann ich mich beschäftigen. Eine Hörerin hat ja gesagt, ich beschäftige mich mit dem Tod und dann verliere ich meine Angst davor. Ich beschäftige mich damit, dass ich pensioniert werde, dass die Kinder aus dem Haus gehen und so weiter. Und es wird aber auch Situationen geben, die kann ich gar nicht planen und nicht wissen, aber ich stelle mich darauf ein, dass ich für die Zukunft die Fähigkeiten, die ich jetzt in der Gegenwart entwickle, in der Zukunft brauchen kann.
Also die vier Fähigkeiten für resilientes Leben. Was für mich ja immer wieder interessant ist, das sind ja Dinge, die eigentlich nicht nur in den großen Krisen relevant sind. Stark sein in der Krise, haben wir ja diese Sendung überschrieben, sondern das ist ja im Grunde schon auch sowas wie eine Lebenseinstellung.
Ja, und es ist auch so, dass das Leben im Grunde genommen diese Fähigkeit zur Resilienz, diese Strategien der Resilienz auch prägt und dass wir die deswegen im Alltag auch ständig üben. Also der Alltag ist ein Trainingsfeld für Resilienz. Mhm. Und eine Kollegin, die sehr schwer erkrankt war, hat gesagt, ich habe darüber verstanden, dass es ein Polster ist. Es ist eine Reservefähigkeit und das, was ich mir so an Polster aufgebaut habe, das konnte ich in dieser schweren Zeit der Krankheit abrufen. Da war ich nicht in der Lage, was aufzubauen, aber da konnte ich von dem zehren, was ich vorher hatte.
Widerstandskraft in der Krise, das ist also nicht diese einmalige Anstrengung, etwas, das man nur aktiviert, wenn es eng wird, sondern das ist auch eine Lebenshaltung, haben wir gehört von Monika Gruhl. Und eine Lebenskunst, kann man ja fast schon sagen, Frau Gruhl. Kunst kommt von Können, man kann es ja lernen.
Ja, das ist die gute Botschaft daran. Also ich habe am Anfang ja gesprochen von diesem Drittel der Menschen, wie man in Studien gesehen hat, die es sozusagen von Natur aus können, unbewusst können. Und die anderen zwei Drittel haben nicht Pech gehabt, sondern die können es lernen, indem sie es bewusst tun. Das ist der einzige Unterschied. Mhm. Mit Resilienz ist ja nichts Neues erfunden worden, sondern man hat eben beobachtet, was tun Menschen, die gut mit Schwierigkeiten, mit Krisen im Leben zurechtkommen und die daran eben auch wachsen und reifen. Mhm. Und nicht nur irgendwie das Leben meistern, sondern sagen, das hat mich eigentlich stark gemacht. Alle meine Erfahrungen gehören zu mir.
Also so eine, doch schon auch ein Mittel, um reif zu werden, sagen Sie. Also um die eigene Unverwechselbarkeit auch ein Stück herauszufinden letztlich dann in den Herausforderungen.
Ja, und das können wir auch an Menschen sehen, die uns beeindrucken, sagen, dass die haben wirklich eine große menschliche Reife. Und wenn man ein bisschen genauer nachfragt, sind es häufig Menschen, die ganz schön gebeutelt waren vom Leben, also die vieles überwinden mussten und daran so geworden sind, also sich kennengelernt haben auch, ne, in all ihren Facetten.
Sie haben jetzt schon viel über Resilienz gesprochen und nachgedacht, Frau Gruhl. Was nehmen Sie denn mit aus dieser Sendung?
Dass ich überrascht bin, wie differenziert und vielfältig die Anrufe waren. Also im Grunde genommen, jeder Anruf hat eine neue Facette von Resilienz reingebracht. Und dass es sich auch bestätigt hat, eben, dass Resilienz geschieht. Also das ist etwas, was immer wieder geschieht. Ob ich das jetzt bewusst einsetze oder unbewusst schon kann, es führt immer zu dem guten Ergebnis, dass das Leben gelingt.
Mhm. Frau Gruhl, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Sie sind eigens aus Osnabrück zu uns gekommen und ich möchte noch auf Ihr Buch hinweisen, das ich auch gleichzeitig empfehlen möchte, weil es sehr ansprechend ist und ein wirklich umfassendes Sachbuch über die Resilienz. Es heißt schlicht und ergreifend Resilienz ist im Herder Verlag erschienen. Und dann empfehle ich noch Ihr Buch Aufleben, 5 Minuten für mehr innere Stärke und Resilienz. Aufleben heißt das, ein Übungsbuch, das ist beim Lübbe Verlag erschienen und dann kann man Frau Gruhl auch noch auf ihrer Homepage besuchen, einfach monikagruhl.de, da findet man natürlich alles über sie, von ihr, ihre Beratungsangebote, alles das, was sie auch beruflich mit diesem Stichwort Resilienz verbindet.